Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wie gesagt, mein Name ist Luke Harrow, ich bin einer der Mitbegründer von dem Recherchezentrum und ich führe heute die Moderation. In dieser Pressekonferenz heute werden Ihnen neue Beweise und Informationen zum Fall Hans-Jürgen Rose präsentiert. Wir machen dies in der Kapazität einer neuen Organisation, die da heißt Recherchezentrum. Wir sind, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, vor einigen Tagen schon online gegangen mit unserer Webseite. Dort zu finden ist ein Informationsfilm und die wird auch über die Zeit weiter gefüllt mit weiteren Details zu dem Fall. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Frag den Staat, dass Sie es auch geschafft haben, diese Akten online zu stellen. Das Recherchezentrum ist aus der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh gewachsen. Wir verstehen es als eine Erweiterung der bisher von der Initiative geleisteten Arbeit, der selbstorganisierten Aufklärung. Unser Anliegen als neue Organisation ist es, mehr über den Fall von Uri Jalloh hinaus Fälle zu bearbeiten. Was Ihnen heute präsentiert wird, ist das Resultat dieses Anliegens. Als Repräsentanten des Recherchezentrums sind wir heute zu zweit. Frau Nadine Said, die den meisten von Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, sie ist momentan die Sprecherin des Recherchezentrums und der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Sie wird Ihnen von der heute beim Generalbundesanwalt per Mail eingegangenen Anzeige berichten. Zu mir. Ich arbeite seit nunmehr 3 Jahren mit Frau Said an der Aufklärung der Fälle im Uri Jalloh-Komplex. Heute präsentiere ich Ihnen ein Gutachten des renommierten forensischen Schriftanalytikers John Richard Welch, welcher leider nicht persönlich anwesend sein kann. Die Familie Rose, zu meiner Linken, ist heute durch die Witwe von Jürgen Rose, Frau Iris Rose, vertreten und seine Tochter, Diana Rose. Sie sind beide Mitunterzeichnerinnen der eingereichten Anzeigen. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass die Familie Rose so viel Energie und Kraft aufgebracht hat, sodass wir hier heute alle sitzen können. Danke euch. Nun richte ich das Wort an Nadine Said. Bitte.
Dankeschön. Wir haben heute Morgen beim Generalbundesanwalt zusammen mit der Familie von Jürgen Rose eine Anzeige wegen Mordes gegen 4 Polizeibeamte aus dem Polizeirevier Dessau gestellt, die wir als verdächtig halten, Jürgen Rose am 7.12.1997 im Polizeirevier Dessau schwer gefoltert und misshandelt zu haben. Jürgen Rose ist am 8.12.1997 an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Tod wurde von den Strafverfolgungsbehörden in Sachsen-Anhalt nicht aufgeklärt. Und der Fall wurde letztmalig im Jahr 2014 von der Staatsanwaltschaft Dessau eingestellt. Das war der gleiche Staatsanwalt Christian Preisner, der auch im Fall von Uri Jalloh federführend war. Das Recherchezentrum hat die Todesumstände von Jürgen Rose intensiv beleuchtet und wir haben ein sehr ausführliches Aktenstudium vorgenommen und darüber hinaus zahlreiche Gespräche und Interviews mit den Angehörigen und damals involvierten Personen, insbesondere mit Frau Dr. Romanowski von der Gerichtsmedizin Halle geführt. Und weil uns bestimmte Sachen in den Akten aufgefallen sind, haben wir weitere Sachverständige befragt, unter anderem den britischen Experten John Welch. Das entsprechende Gutachten wird Ihnen Herr Harrow dann vorstellen. Und wir haben eine IT-Spezialistin, Annette Brückner, zu bestimmten Fragen, die sich mit den Computer-Logdaten des Polizeireviers beschäftigen, befragt. Im Ergebnis sind wir dazu gekommen, dass mindestens 4 Polizeibeamte der Nachtschicht Jürgen Rose mit Tritten und Schlägen und vor allem mit Schlägen von Schlagstöcken körperlich misshandelt haben und ihn dann am frühen Morgen um 4.30 Uhr vor dem Wohnhaus in der Wolfgangstraße 15, das ist ungefähr 250 Meter vom Polizeirevier Dessau entfernt, nur in T-Shirt bekleidet, in eine Pfütze einer Hauswand, in einer dunklen Hauswand abgelegt haben. Wir gehen davon aus, dass diese Polizeibeamten in der Absicht gehandelt haben, Jürgen Rose sterben zu lassen, um auf diese Weise die Tat zu verschleiern. Deswegen haben wir generell oder bei der Bundesanwaltschaft eine 40-seitige Anzeige vorgelegt, die eben aus diesem ausführlichen Aktenstudium besteht und all den Erkenntnissen, die wir daraus gewonnen haben, hinsichtlich der Tat selbst, aber auch der Ermittlungsschritte, der fehlerhaften und systematisch unserer Meinung nach fehlerhaften Ermittlungsschritte der Polizeidirektion Dessau und der Staatsanwaltschaft Dessau. Ich werde jetzt kurz die allerwichtigsten Punkte dieser Anzeige aufführen. Erstens, ein Beamter der Frühschicht hatte ein auffälliges Verhalten der Beamten der Nachtschicht am Fundort von Jürgen Rose festgestellt und derselbe Beamte hatte zuvor im Pausenraum des Reviers einen Kollegen sagen hören, der wollte mir doch ein paar auf die Fresse hauen, da habe ich ihm aber eine eingezogen. Es gibt also in dem Revier einen Beamten, der nicht zur Nachtschicht gehört hatte, der Beobachtungen festgestellt hat, auffällige Beobachtungen der Kollegen, die ihn vermutet haben lassen, dass die Polizeibeamten etwas mit den schweren Misshandlungen von Jürgen Rose zu tun haben. Darüber hinaus gab es Hinweise, die in den Akten nicht mehr zu finden sind, aber es gab Hinweise, dass Jürgen Rose im Speisesaal des Polizeireviers an eine Säule angekettet und dort mit Hilfe von Schlagstöcken getreten und geschlagen worden war. Dazu wurden Aktenvermerke angefertigt, die eigentlich im Band 1 der Akte zu finden sein müssen, aber in der Akte liegen diese Vermerke nicht mehr vor. Frau Dr. Romanowski von der Rechtsmedizin Halle hat festgestellt, dass ein Fenstersturz aus der Wolfgangstraße 15 mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Und das hat sie uns in einem Interview mehrmals bestätigt und auch detailliert ausgeführt, warum Hans-Jürgen Rose aus keinem der Fenster in der Wolfgangstraße 15 gestürzt ist oder gestürzt worden sein kann. Im Sektionsbericht wurden dahingehend Verletzungen festgestellt, die auf sehr schwere, stumpfe Gewalteinwirkungen hinweisen, insbesondere auf den Rücken, das Gesäß und die unteren Gliedmaßen von Jürgen Rose. Und diese Verletzungen sind typischerweise, also vor allem die zahlreichen, parallel streifenförmig angeordneten Hämatome am Rücken, typischerweise entstehen diese durch Stockschläge. Und die Rechtsmedizinerin Frau Dr. Romanowski hat uns klar und deutlich gesagt, dass sie es für sehr wahrscheinlich hält, dass das ein Schlagstock, ein Polizeischlagstock, eben ein Tatwerkzeug sein kann, mit dem diese Verletzung am Rücken dem Hans-Jürgen Rose zugefügt wurden. Dann haben wir festgestellt, dass die Aussagen der Polizeibeamten der Nachtschicht in sich widersprüchlich sind und in vielen Punkten unglaubhaft. Sie behaupteten zum Beispiel, dass Jürgen Rose zweimal mit ins Revier genommen wurde und zweimal aus dem Revier entlassen worden ist. Nach der ersten Entlassung wäre er dann mit dem Auto Richtung Roßlau gefahren und nach der zweiten Entlassung sei er Richtung Bahnhof gelaufen. Nach unseren Erkenntnissen, und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, wollte Jürgen Rose an diesem Abend die Stadt mit Sicherheit nicht verlassen. Er hatte bei Freunden in der Zerbster Straße 39 gewohnt und hatte auch zu deren Wohnung einen Schlüssel. Das heißt, Jürgen Rose hatte keinen Grund, die Stadt zu verlassen. Das ist eine Annahme, die die Polizei wahrscheinlich hatte, weil er in Wolfen gemeldet war, bei seiner Mutter und auch weil sein Autokennzeichen auf Wolfen registriert war. Die Rechtsmedizinerin Frau Dr. Romanowski schließt auch mit Sicherheit aus, dass die Wolfgangstraße 15 nicht der Tatort gewesen sein kann. Da haben wir mehrere Hinweise in der Akte gefunden, die darauf hindeuten, dass Jürgen Rose zum Tatort gebracht wurde. Zum einen gibt es an seinen Schuhen Abschürfungen, die nicht auf einen, wie die Staatsanwaltschaft sagt, üblichen Gangvorgang entstanden sind, sondern wahrscheinlich durch Schleifen des Körpers auf dem Boden. Und zudem hat ein Anwohner der Wolfgangstraße 15 zwischen 4.26 Uhr und 4.28 Uhr die Schiebetür eines Autos vor seinem Haus gehört und mehrere Stimmen. Was uns vermuten lässt, dass es der Zeitpunkt war, als die Täter, die wir als Polizeibeamte vermuten, Jürgen Rose dort abgelegt haben. Hinsichtlich der Ermittlungsarbeit der Polizeidirektion Dessau und der Revierkriminalpolizei haben wir Folgendes festgestellt. Zwischen dem 7.12. und dem 10.12. hat der Revierkriminaldienst des Polizeireviers Dessau selbst ermittelt. Und diese Ermittlungen waren sehr limitiert. Und das Wichtigste, was eigentlich hätte geschehen müssen bei so einer Ermittlung, wäre es gewesen, eine Autopsie zu beantragen. Und das wurde durch den Revierkriminaldienst nicht getan. Dann gab es, wie gesagt, Hinweise darauf, dass es Übergriffe durch Polizeibeamte auf Jürgen Rose gegeben hat. Diese Übergriffe sind in der Akte nicht mehr vorhanden, aber die haben scheinbar die Polizeidirektion Dessau dazu veranlasst, die Ermittlungen im Fall Rose zu übernehmen. Und so hat dann in Folge das zweite Fachkommissariat der Polizeidirektion Dessau die Ermittlung geführt. Und die haben tatsächlich ganze 10 Tage lang sehr intensiv gegen Polizeibeamte ermittelt. Und zwar gegen die Polizeibeamten der Nachtschicht. Sie haben die Beamten auf Verletzungen untersucht, sie haben deren Schlagstöcke eingesammelt, deren Handfesseln eingesammelt und sie haben am 15.12. kriminaltechnische Untersuchungen im Speisesaal des Polizeireviers durchgeführt. Dann ist uns aufgefallen, dass kurz nachdem die Staatsanwaltschaft Dessau die Einsicht in die Ermittlungsakten angefordert hat, dass sich plötzlich die Ermittlungsausrichtung änderte. Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungsakte am 15. beantragt und hat gesagt, sie möchten gerne, dass sie bis zum 16. auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft Dessau liegt. Und nachdem sie die bekommen hatten, am 18.12. ändert sich komplett die Ermittlungsausrichtung des zweiten Fachkommissariats der PD Dessau. Sie richtete sich dann nicht mehr gegen die Polizeibeamten, sondern gegen andere Personen und wiederum andere Thesen, die eigentlich ausgeschlossen waren, unter anderem die These, dass Hans-Jürgen Rose aus einem Fenster der Wolfgangstraße 15 gestürzt sei. Was uns ganz besonders aufgefallen ist, dass die ganze Nachtschicht, die ganzen Polizeibeamten der Nachtschicht wirklich erst einen Monat später, nämlich Mitte Januar, befragt werden. Eigentlich hätte die Befragung viel früher angestanden, aber die werden wirklich erst einen Monat danach befragt. Und das finden wir absolut fragwürdig, denn wie kann es sein, dass man eine Woche lang gegen diese Beamten ermittelt und den Verdacht hegt, dass sie den Herrn Rose dort im Polizeirevier gefoltert haben und dann auf eine direkte Befragung verzichtet und stattdessen wurde dann der Anwohner des Hauses in der Wolfgangstraße 15 unter Verdacht gestellt, der Hans-Jürgen Rose gefunden hatte. Und dieser wurde 17 Stunden lang befragt. Wir haben auch ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Er ist schwer traumatisiert von dieser Befragung der Polizei. Die haben versucht, ihm quasi das anzuhängen. Er hat 17 Stunden in der Polizeidirektion Dessau gesessen, wurde befragt, hat nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen. Wir wissen auch von der Familie Rose, dass die Ermittler der Witwe Iris Rose mitgeteilt haben, dass auch gegen sie ermittelt wird. Aber dazu kann Frau Rose dann selbst auch noch was sagen. Uns ist aufgefallen, dass es in der Akte augenscheinliche Veränderungen in zentralen Dokumenten gibt. Und aufgrund dieser Veränderungen im Lagefilm, das ist eigentlich quasi ein polizeiliches Tagebuch, was geführt wird vom Einsatzleiter bzw. vom Dienstgruppenleiter jeder Schicht, ist uns aufgefallen, dass es dort quasi einfach Veränderungen gibt, die wir selber gesehen, aber die wir selber nicht quasi gutachten konnten. Deswegen wird dann Luke Harrow in Folge ein Gutachten zu diesen manipulierten Dokumenten vorstellen. Wir haben festgestellt vom Recherchezentrum, dass die Ermittlungen im Fall von Jürgen Rose scheinbar vorsätzlich fehlerhaft geführt wurden und ab dem 18.12.1997 scheinbar wirklich zum Schutze der eigentlichen Täter, die wir als Polizeibeamten der Nachtschicht identifizieren. Und vielleicht noch generell was gesagt. Wir haben die Anzeige deshalb beim Generalbundesanwalt eingereicht, weil wir es im Fall von Jürgen Rose mit dem ersten ungeklärten Todesfall im Polizeirevier Dessau zu tun haben. 2002 wurde Mario Bichtemann leblos in der Zelle 5 aufgefunden, in der Uri Jallo im Jahr 2005 verbrannt ist. Mario Bichtemann starb ebenfalls an stumpfer Gewalteinwirkung, an einem Schlag auf den Kopf, der ihm den Schädel gebrochen hat. Uri Jallo ist, wie Sie alle wissen, in der Zelle 5 an Händen und Füßen fixiert, zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wir haben damals über ein radiologisches Gutachten feststellen lassen, dass es dort ebenfalls Gewalteinwirkungen gegen Uri Jallo gegeben hat. Er hatte ebenfalls gebrochene Rippen, wie auch Jürgen Rose, wie auch Mario Bichtemann gebrochene Rippen hatte. Sowohl Hans-Jürgen Rose als auch Mario Bichtemann haben unzählige Hämatome an den Oberkörper durch den Sektionsbericht nachgewiesen. Also beide wurden schwerst geschlagen und getreten und alle drei Fälle sind nicht aufgeklärt worden, obwohl es in vor allem im Fall von Uri Jallo durch die Arbeit der Initiative Gedenken an Uri Jallo wirklich hinreichend Indizien und Beweise dafür gibt, dass Uri Jallo sich nicht selbst angezündet haben kann. Deswegen halten wir als Recherchezentrum und auch als Initiative Gedenken an Uri Jalloh die Übernahme der Ermittlungen durch die Generalbundesanwaltschaft oder den Generalbundesanwalt für dringend erforderlich.
Danke. Vielen Dank. Dazu ein paar kleine Anmerkungen. Die Anzeige, die wir eingereicht haben, befindet sich noch im Prozess der Zensur, also wird geschwärzt und natürlich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der dort erwähnten Personen bearbeitet und wird möglichst bald online gestellt. In dieser Anzeige werden Sie eine Fülle an Fußnoten, ich glaube, wir sind jetzt Richtung 130 gekommen, die sich alle auf die Unterlagen beziehen, die bei Praktenstaat abrufbar sind und sollten dort für die Öffentlichkeit und auch für Sie, verehrte Presse, nachprüfbar sein. Wir werden natürlich den Upload, wenn es noch passiert, dann auf unseren Social Media Kanälen verbreiten. Das wird dann über den Account der Ujalo-Initiative genauso passieren wie über den des Recherchezentrums. Nun zum Gutachten von John Welch. Ich habe dazu eine kleine PowerPoint-Präsentation hier vorbereitet. Also wir präsentieren das Gutachten von Herrn John Welch. Er ist ein renommierter Fachmann, der sein Berufsleben bei der Londoner Metropolitan Police gearbeitet hat. Er ist Autor vieler peer-reviewed Publikationen in seinem Fachgebiet und ist regelmäßig als Gutachter vor Gericht erschienen. Ist somit also ein absolut zuverlässiger Gutachter in diesem Bereich. Das ist das zentrale Zitat, was sich auf den vorhin erwähnten Lagefilm bezieht. Ich lese es einmal kurz vor. Wir haben ihm vier PDFs eingereicht. Jede der vier Fotokopien weist Veränderungen auf, die vor dem Fotokopiervorgang vorgenommen wurden. Die Unkenntlichmachung einiger Einträge mit schwarzer Tinte oder Ähnlichem ist offensichtlich. Ich werde noch mal kurz einen Einschub Ihnen das dann gleich noch mal zeigen. Es gibt Hinweise auf andere Änderungen, die heimlich vorgenommen wurden. Zusätzlich zu den nachstehenden beschriebenen Beobachtungen und Schlussfolgerungen habe ich Fotokopien der vier Dokumente angefertigt, auf denen ich meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen vermerkt habe. Sie sind Teil dieses Berichts. Dies hier sind seine Anmerkungen. Die Schwärzungen der Polizei noch zusätzlich geblurrt, denn wenn man den Winkel ein wenig verändert, kann man trotzdem lesen, was unter der schwarzen Schrift zu finden ist. Deswegen mussten wir das zusätzlich zum Personenschutz, also den Datenschutz, noch blurren. Wir haben also hier den ihm gegebenen Lagefilm, den wir auch hatten. Es ist das zentrale Dokument, welches die Chronologie rund um den 7. und 8.12. 1997 im Polizeirevier Dessau vorgibt. Wir haben ihn gebeten, dies zu analysieren. Wir haben ihm also diese vier PDFs zukommen lassen, um sie auf mögliche Manipulationen untersuchen, da uns einiges aufgefallen ist. Herr Welch hat Auffälligkeiten in den Farben grün, gelb und rosa markiert. Wie Sie sehen können, beziehen sich diese auf in grün nachgezeichnete Linien, Schatten von Abdeckungen, um den darunterliegenden Text zu verdecken, oder Reste überzeichneter bzw. nachgezeichneter Linien in gelb und vermutlich mit Tippex oder ähnlichem überstrichenen Text, der später mit einer Schreibmaschine überschrieben wurde, in rosa. Die grünen sind die nachgezeichneten Linien, davon gibt es eine ganze Menge. Wir haben einen Teil, wo vermutlich Kanten von vor der Kopie überdeckten Papierkanten hier in gelb markiert und in rosa markiert zu finden, halt die überschriebenen, vorher mit Tippex bearbeiteten Abteile. Für die Chronologie sind diese Zeitangaben natürlich ganz besonders wichtig. Deswegen schauen wir uns doch mal diese rosa markierten Bereiche einmal ohne seine Markierungen an. Die 01.11 unter Punkt 06 ist die von ihm, die markiert wurde. Wie Sie sehen, gibt es hier einige kleinere Auffälligkeiten am Rande des Bildes, die in dem oberen Bereich nicht zu sehen sind. Das analysiert er dann halt in dem Schriftgutachten mit dem vorgegebenen Zitat. Hier können Sie halt mit bloßem Auge sehen, dass es einen durchaus großen Unterschied gibt im Schriftfeld zwischen diesen beiden Segmenten. Zu diesem Teil sagt er im Bericht: Die Zeitangabe 01.11 ist dunkler als die Zeitangaben weiter oben im Dokument. Und im Bereich der Zeitangaben befinden sich einige unregelmäßige dunkle Flecken. Beide Merkmale können durch das Tippen auf getrockneter weißer Korrekturflüssigkeit verursacht werden. Ich halte es für wahrscheinlich, dass diese Zeitangabe über einen verdeckten früheren Eintrag getippt wurde. Zitat Ende. Dies sind Auszüge aller vier Dokumente, wo die Zeitangaben und die Listungen zu sehen sind. Die sind auch chronologisch, wie Sie sehen. Alle rosa markierten Dokumente sind die, wo die Tippex-Korrekturen vorgenommen wurden. Jeder einzelne davon ist eine Zeit, die sich auf den Fall bezüglich Jürgen Rose bezieht. Andere Zeiten sind nicht in dieser Art und Weise bearbeitet. Das heißt, es wurde gezielt alle Zeiten bezüglich des Vorfalls mit dem Herrn Rose so bearbeitet. Auf dieser Seite sehen wir, wo der Eintrag bezüglich der angeblichen zweiten Entlassung und die Absicht markiert wurde, Jürgen Rose hätte widerfahren wollen, konnte John Welch Folgendes feststellen. Ich rede von dem Bereich hier. In der Spalte mit der Überschrift Wer gemeldet befindet sich am oberen Rand des Rechtecks für den Eintrag 12 eine schwache, nach rechts abfallende Linie. Ich halte dies für eine teilweise gelöschte oder verdeckte Tintenlinie oder möglicherweise für das Abbild einer Kante oder eines Schnitts im Papier. In der Nähe dieser Spalte befinden sich Linien, deren Dichte und Enden darauf hindeuten, dass sie manuell nachgezeichnet wurden. Diese Befunde stellen die gesamte in der Ermittlung verwendete Chronologie der Ereignisse in Frage und belegen gutachterlich, dass die Ermittlungsakte manipuliert wurde. Unserer Meinung nach in der Absicht, die Geschehnisse des Abends falsch darzustellen, um den Verdacht von den mutmaßlich beteiligten Polizeibeamten abzulenken. Das Gutachten in Bild und Schrift können Sie bald, hoffentlich im Laufe des Tages, auf der Webseite des Recherchezentrums in der Originalsprache Englisch nachlesen. Dazu haben wir auch eine Übersetzung in der deutschen Version hochgeladen. Es sei jedoch angemerkt, dass diese Übersetzung nicht zu 100% akkurat ist, da sie noch nicht von einem professionellen Übersetzer bearbeitet wurde. Das mussten wir einfach aus Sicherheitsgründen so bisher machen. Das wird aber noch nachgereicht. Wie gesagt, ist eine vorläufige Übersetzung, die aber, wie ich doch denke, als Muttersprache recht akkurat ist. Genau. Kommen wir langsam zu einem nächsten Punkt. Ich würde das kurz nochmal einleiten, deswegen jetzt dieser Hintergrund. Wir haben natürlich aus diesem Gutachten heraus gewisse Schlussfolgerungen getroffen. Diese Schlussfolgerungen beziehen sich auf die Korrelation zwischen dem Schmierbuch, sozusagen der Vorversion des getippten Dokuments, was wir gerade gesehen haben, dem sogenannten Lagerfilm, und ist quasi dessen Grundlage. Vom Ablauf kann man sich das so vorstellen, man hat ein Schmierbuch, in diesem Schmierbuch liegt neben dem Telefon, jemand würde jetzt zum Beispiel die 110 wählen und der Beamte, die Beamtin, die dort gerade den Apparat dann abnimmt, macht erste handschriftliche Notizen auf diesem Schmierbuch, der dann wiederum als Grundlage für die getippte Version dient. Legen wir also beide diese unterschiedlichen Geschehnisse nebeneinander. Oben der Lagefilm, darunter ein Auszug aus dem Schmierbuch. Wir sehen, dass der Inhalt der ursprünglichen Meldung des Verkehrsunfalls von Jürgen Rose zusammenpasst. Hier ist die Meldung mit dem Alkoholwert und so weiter, das ist hier. Hier sehen wir jedoch etwas Abweichendes. Die Uhrzeit ist gekrakelt worden, sodass sie nicht zu entziffern ist. Sogar Herr Welch ist ohne die Originaldokumente dazu nicht in der Lage. Unter dem Gekrakel wurde eine neue Zeit eingetragen, wie Sie hier sehen, und das ist die 3:01. Ebenso gekrakelt wurde hier eine unserer Meinung nach einstellige Zahl. Wir erinnern uns, der Unfall mit Jürgen Rose war vor der Zerbster Straße 37, also eine zweistellige Zahl. Ist dies überhaupt ein Zwischenfall, der mit Jürgen Rose zu tun hat, können wir uns fragen. Da muss ich kurz darauf hinweisen, Herr Welch ist des Deutschen nicht mächtig, das hat leider zu einem kleinen Fehlerchen geführt. Er hat hier die Zelder Straße, nicht die Zerbster Straße Nummer 9 geschrieben, ich habe das extra dann nicht zusätzlich geschwärzt, sodass das eventuell für Interessierte dann noch später nachvollziehbar sein kann, wenn man das halt so klappt, dass man das dann nochmal richtig sieht. Das konnte ich leider wirklich nicht darstellen. Wie gesagt, irrtümlich hat er das geschrieben, aber er meint Zerbster Straße. Denn es gab einen Anruf um 2:13 Uhr, wie wir sehen hier, von der Zerbster Straße 9, wegen Ruhestörung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Person vielleicht auch mehrmals angerufen hat. Die Zepser Straße 9 ist direkt am Marktplatz in Dessau, welcher zur Zeit des Weihnachtsmarktes, der zu der Zeit stattfand, für PKWs nicht zugänglich ist. Der Ort, an dem Jürgen Roses PKW stand, war wesentlich weiter oben an der Zepser Straße, wie gesagt, der 37. Wir schließen daraus, dass eine weitere Meldung zur Zepserstraße 9 wegen Ruhestörung so verändert wurde, dass daraus ein Zwischenfall mit Herrn Jürgen Rose gemacht wurde. Es scheint, als hätte jemand versucht, zwei separate Vorgänge also miteinander zu verbinden. In rechts im Bild sehen Sie das Kennzeichen von Jürgen Rose, hier unten. Wir meinen, dass es nachträglich hinzugefügt wurde, dass die ursprüngliche Hausnummer 9 und die Uhrzeit, die wir leider nicht kennen, weil sie gekragelt ist, manipuliert wurden. Und dass dies mit der Absicht getan wurde, eine zweite Entlassung im Lagefilm eintragen zu können. Um dies zu untermauern, schrieb eine unserer Meinung nach andere Person noch das Nummernschild daneben. Auch die Analyse des Schmierbuches finden Sie irgendwann im Laufe des Tages auf unserer Website. Nun würde ich das Wort an Frau Iris Rose richten, die gerne für die Familie sagen will.
Ja, als ich vorhin das Wort, dass meine Stimme nicht schlapp macht, als sie wie gesagt, ich bin Iris und die Tochter, die Anna ist auch mit bei. Und wir sind in erster Linie erstmal froh, dass wir hier sitzen dürfen, nach so vielen Jahren, dass wir vielleicht hoffen können, endlich etwas zu erreichen. Weil einige Jahre wurden wir belogen, außen vor gehalten, wie gesagt, selber auch verdächtigt, vielleicht etwas damit zu tun zu haben. Wir hätten ja auch jemanden beauftragen können oder so, also keine Kooperation mit diesem Polizeirevier im Gegenteil. Man wurde eben als Verdächtigte behandelt. Und auch im Laufe der vielen, vielen Jahre wurden immer wieder keine Ermittlungen durchgeführt. Wir wurden außen vor gelassen. Selbst wenn man Akten beantragen wurde, wurde abgelehnt oder so. Also, dass wir die Hoffnung aufgegeben haben. Und durch diese Initiative, Gott sei Dank, wieder gut geschaffen haben, endlich vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit zu erzielen für uns. Als Familie ein bisschen ruhig zu kommen. Auch die Mutti lebt noch von Jürgen. Wie gesagt, das war der Einzelsohn, die ist jetzt 90 Jahre alt. Ja, also sie leidet mächtig darunter. Vor allen Dingen auch wie er ums Leben gekommen ist, nicht nur dass er ums Leben gekommen ist, die ganze Umstände. Denn im Endeffekt, die Täter, die leben ja noch. Die haben ihr Leben und die zeigen keine Reue. Und das ist eigentlich das Schlimme, was wir jetzt hoffen, ein bisschen Aufklärung zu erzielen für uns alle. Und hoffentlich ein bisschen mehr Ruhe zu bekommen. Und wie gesagt, fast 27 Jahre leben wir damit und das ist ganz schön für uns auch sehr, sehr belastend zu sein. Weil immer wieder Neues rauskommt, was dann doch nicht stimmt, weil irgendwelche sich was einfallen lassen oder so. Also es ist sehr schwer für uns. Na, jetzt haben wir einen Anwalt, wie gesagt, an unserer Seite, wo wir dann auch Mut schaffen, der uns an der Seite mitsteht, wo man dann sagen, jawohl, er unterstützt uns. Na, wir haben die Anzeige geschalten und wir haben auch einen Aufruf im Internet gemacht und vielleicht andere Leute, die auch dort im Polizeirevier waren, vielleicht was erlebt haben, sich zu melden, Mut zu schaffen oder die vielleicht noch mehr beobachtet haben an diesem Tag, vielleicht die im Krankenhaus waren, die noch mit Jürgen reden konnten oder die ihn aufgefunden haben, weil er war ja noch ansprechbar. Dass er vielleicht noch irgendwas von sich gegeben hat, was uns in dieser Hinsicht weiterhelfen kann. Weil auf Unterstützung von Polizei brauchen wir nicht hoffen. Das hoffe ich eigentlich für uns. Da möchte ich jetzt nicht sagen, das ist zu emotional. Ich glaube, das verstehen vielleicht manche von euch. Ja, danke.
Vielen Dank für deine Worte. Falls wir nicht allzu sehr überzogen haben, haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. Ja, super. Gut, dann würde ich für Fragen öffnen.
Katrin Bischoff von der Berliner Zeitung. Ich habe eine Frage zu den Hinweisen, dass der Herr Rose an die Säule gekettet wurde. Können Sie da genaueres sagen? Weil also da waren ja auch Kriminaltechniker offenbar vor Ort. Aber können Sie das ein bisschen detaillierter schildern, was dort gefunden wurde, wie man darauf gekommen ist? Also ich meine, das ist ja ein unglaublicher Vorgang, wenn das stimmt. Das ist also
Wie gesagt, aus der Akte selbst ist nicht ersichtlich, wie die Ermittler darauf gekommen sind, am 15.12. im Speisesaal des Reviers kriminaltechnische Ermittlungen durchzuführen. Und zwar ist der Speisesaal in einem Nebengebäude des Polizeireviers, also nicht des Polizeireviers, sondern des Hauptgebäudes, auf dem Polizeigelände in der Wolfgangstraße 25. Der ist nachts unbelegt. Recherchen von der Taz haben jetzt ergeben, dass Anfang der 90er Jahre dort wohl regelmäßig Leute angekettet oder gefesselt wurden. Wir gehen davon aus, dass den Ermittlern das bekannt war, und wir gehen auch tatsächlich davon aus, dass auch diese Vermutung in den Raum gestellt wurde, dass es in dieser Nacht, in der Jürgen Rose dort war, auch geschehen ist. Aber wie gesagt, diese Teile sind nicht mal in den Akten zu finden. Was in der Akte zu finden ist, ist eine Bildmappe, auf der steht Aufenthaltsort des Jürgen Rose. Und in dieser Bildmappe sind ausschließlich Bilder von dem Gebäude des Speisesaals. Obwohl die Polizeibeamten, die mit Jürgen Rose in der Nacht zu tun hatten, gesagt haben, dass sie sich im Anzeigenzimmer 126 und in einem anderen Zimmer gegenüber des DGL-Bereiches befunden haben mit Jürgen Rose. Also es gibt überhaupt in keiner Zeugenaussage den Hinweis darauf, dass dieses Gebäude oder der Speisesaal überhaupt mit Jürgen Rose betreten wurde. Was die Kriminalbeamten dort gemacht haben, ist, dass sie von den vier Säulen, die es dort gibt, DNA-Spuren genommen haben und diese tatsächlich erst 3 Jahre später erstmal in Erwägung gezogen haben, diese untersuchen zu lassen. Es wurde an den Säulen dann letztendlich nichts festgestellt, was mit Jürgen Rose in Verbindung stand. Die Ermittlungen, wie gesagt, die haben sich so lange hingezogen, dass überhaupt erst Jahre später ein Untersuchungsauftrag erstellt wurde und letztlich dieser ergebnislos verlief, weil eben auch weitere Untersuchungen nicht vorgenommen wurden. Was uns allerdings stutzig gemacht hat, ist, dass es neben diesen Abschürfungen an den Schuhen, an den Rückliederschuhen von Jürgen Rose, auch noch an seinem T-Shirt eine ganz große Menge weißer Substanz angehaftet war. Das war wahrscheinlich so eine Art Gips-Kalk-Gemisch, was man zum Streichen von Wänden benutzt. Der eine Polizist hatte das auch an seiner Kleidung, als er Jürgen Rose von der Wolfgangstraße mit in den Krankenwagen gebracht hat. Und er hat gesagt, im trockenen Zustand ließ sich das wieder gut aus der Kleidung ausbürsten. Die Ermittler von der PD Dessau haben es unterlassen, diese Anhaftung am T-Shirt zu untersuchen, genauso wie auch diese Anhaftung an den Außenseiten der Schuhen. Und wenn man sich die Bilder vom Speisesaal oder von dem Gebäude anschaut, dann sieht man, dass da entweder zu dem Zeitpunkt direkt Malarbeiten durchgeführt wurden oder vor kurzem Malarbeiten durchgeführt wurden, weil an den Wänden noch Klebereste von der Farbe und auf dem Boden auch diverse weiße Substanzen, die möglicherweise von Farbe weißer Kalzit gemischt stammen können. Und all diese Untersuchungen hat man halt unterlassen. Das Einzige, was gemacht wurde, ist halt von den Säulen diese DNA-Spuren zu sichern, die zu keinem Ergebnis geführt haben. Und da müssen wir auch nochmal zu sagen, dass diese ganze Analyse sowohl der Säulen als auch der Handfesseln und der Schlagstöcke Jahre später erfolgt ist und die Polizeibeamten auch in der Zwischenzeit Zeit hatten, diese zu säubern, weil die Sicherstellung von all diesen Sachen ist erst am 15.11. und dann in den darauffolgenden Tagen vollzogen worden, sodass die Polizeibeamten zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass es Ermittlungen gibt und gegebenenfalls hätten vorsorglich alles reinigen können. Und auch kennen auch den Schlagstöcken. An den Schlagstöcken, die wurden darauf untersucht, ob dort Faserspuren von der Kleidung von Jürgen Rose anhaften. Da wurde auch ein negatives Ergebnis festgestellt. Allerdings wurde auch ganz klar geklärt von Experten, dass beim Schlagen mit einem Schlagstock durch die kinetischen Kräfte eben gar keine Faserspuren an so Schlagstöcken hängen bleiben. Also dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass wenn Menschen oder Personen mit Schlagstöcken geschlagen werden, dass da irgendwelche Spuren von T-Shirt, Hose oder sonst was an diesen Schlagstöcken zu finden sein werden im Nachgang. Also es ist eigentlich, sagt das alles nichts aus.
An dem Fall arbeiten ist schwierig zu sagen, dadurch, dass es sich einreiht in den ganzen Urigiallo-Komplex. Die Akten wurden von der wurden erhalten 2018, richtig? Genau, 2018 erhalten zum Fall Jürgen Rose. Und seitdem gibt es eigentlich eine Arbeit daran. Intensiviert haben wir diese Arbeit im letzten Jahr. Wir haben Iris kontaktiert vor 2 Jahren ungefähr, das allererste Mal. Genau, und dann hat man sich halt kennengelernt und Erfahrungen ausgetauscht geschehen ist, ja, dann haben wir zusammen daran gearbeitet. Und ja, so lange arbeiten wir jetzt daran, intensiv, wie gesagt, ein Jahr.
Ich möchte auch noch kurz noch was sagen, wenn es so ein Beispiel bloß wie die Polizeiarbeit war, wo ich halt da war, hieß es ja Fenstersturz oder Rauchmord, haben sie auch nicht ausgeschlossen, weil eben kein Portemonnaie gefunden wurde bei ihm, ne? Und kein Geld da war. Und da habe ich gesagt, Portemonnaie hat irgendwie gehabt, Geld immer, Hosentasche. Ne? Ach, das wurde alles untersucht und die machen ja auch ihre Arbeit richtig, da ist kein Geld da, es muss eben auch vielleicht ein Rauchmord gewesen sein oder so. Ne? Und dann, oh sanft, und nach 10 Jahren bekomme ich noch einen Anruf von einem Ortsschutz und der sagte zu mir, Frau Rose, stellen Sie vor, wir haben das Geld gefunden. Ich, ja, in der Hosentasche? Ja, sagt Lenze, so viel zu Ihrer Polizeiarbeit. Das ist halt nur ein Beispiel im Laufe der 4 Jahre, was halt so vorkam. Ja, aber das wollte ich ihm auch noch mal dazu erwähnen. Dafür diese Arbeit halt. Ne? So ist das.
Noch ganz kurz dazu ergänzen. Im Patientenbeutel von Jürgen Rose im Krankenhaus in Dessau wurden genau 11,50 Mark festgestellt in seiner Hose. Und die wurde auch dem Wehrkriminaldienst im Polizeirevier Dessau übergeben. Dort wurde die Kleidung, weil sie ja nass war von dem Schneematschen, den sie Jürgen Rose gelegt hatten, zum Trocknen aufgehangen. Und Jahre später, im Zuge dieser Schlagstockuntersuchung, wurde dann diese Hose im Labor vom LKA Magdeburg untersucht und da hat man dann plötzlich 49 D-Mark in der Tasche gefunden. Und es hat selbst die Ermittler von der PD Dessau, die haben dann sich gewundert, haben das auch in den Akten halt vermerkt und gefragt, wie kann das sein? Und dann hatte ein Beauftragter vom Revierkriminaldienst gemeint, ja, dann haben wir das halt irgendwie übersehen. Unserer Meinung nach, also diese Frage des Geldes spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die haben wir in der Anzeige auch ausführlich betrachtet und dargelegt. Unserer Meinung nach deutet das doch sehr stark darauf hin, dass ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Geld in die Hosentasche zurückgetragen worden sein muss. Weil wenn es im Krankenhaus nicht gefunden war, wir können wirklich davon ausgehen, dass die Personen im Krankenhaus nichts mit dem Fall zu tun haben, sondern neutrale Zeugen sind in diesem Fall, dass die 11,50 Mark korrekt waren zum Zeitpunkt seines Todes und dass dann eben im Revier Geld, so denken wir, dass es im Revier gewesen sein muss, als die Wäsche getrocknet ist oder die Kleidung getrocknet ist, dass ihnen das Geld von den möglichen Tatverdächtigen oder Tätern dort reingesteckt wurde, eben aus der Angst heraus, dass ermittelt wird und dass eventuell diese Frage nach dem Geld eine wichtige Rolle spielen wird. Deswegen wäre es auch zu untersuchen, ob wir das hier halt auch nicht nur mit einem Mord aus niedrigen Beweggründen, sondern auch mit einem Raubmord zu tun haben.
Ich hätte gerade Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt. Ich habe mehrere Fragen. Zum einen zu den Schlagstöcken. Im Bericht der Generalstaatsanwaltschaft zum Fall Uwe Jallo aus dem Jahr 2018 führt die Generalstaatsanwaltschaft aus, dass die Aussage des einen Polizeibeamten dazu, dass es eine Kiste gegeben habe, in der mehrere Schlagstöcke und anderes aufbewahrt wurden, war, dass ein anderer Polizeibeamter geäußert habe, er habe Bauchschmerzen, diese zur Untersuchung einzuschicken. Sie habt ihr Hinweise darauf gefunden, was mit dieser Kiste ist, ob es die gab, was mit denen passiert ist. Zum Zweiten, Frau Rose, Sie haben ausgeführt, dass Ihnen Akten nicht ausgehändigt wurden, auch wenn Sie danach gefragt haben. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen und noch eine weitere Nachfrage dazu? In dem Pressestatement, das verteilt wurde, steht, dass Ihnen gegenüber ein Polizist geäußert hat, wir wissen, wer es war, aber wir können nichts machen. Kann dazu noch etwas gesagt werden, bitte?
Also ich werde definitiv jetzt keinen Namen sagen, ja, das ist normal, ja, aber es wurde mir wirklich, also glauben Sie mir, ich habe da gesessen, ich habe ja erstmal von dem Tod eines Mannes erfahren, warum er gestorben ist, durch was er gestorben ist, und dann so eine Äußerung zu hören, so, wir kriegen das schon hin, wir werden schon die Täter machen, wir fassen die Täter, wir wissen ja, wer es ist oder so, ja, und dann trotzdem zu erwähnen, vielleicht ist er ja doch aus dem Fenster gestürzt oder vielleicht wurde er doch ausgeraubt. Also das waren schon sehr, sehr viele Eindrücke für mich. Aber jedenfalls wurde diese Äußerung definitiv gesagt. Ja. Und dass immer wieder Stein in den Weg gelegt wurden, wenn wir Akten wollten, weil mein letzter Anwalt hatte die Akte auch nicht bekommen gehabt, bevor ich jetzt den Buch von Berlin habe, ja, da musste wieder beweisen, dass du auch wirklich die Ehefrau bist und was weiß ich nicht alles. Und im Endeffekt hieß es immer, nein, ist ja noch ein offenes Verfahren, wir können die Akten nicht rausgeben, aber gleichzeitig heißt es, wir machen ja gar nichts mehr dran, weil ja 99 Jahre weggelegt werden. Na, also man fässt sich eigentlich nur am Kopf, das ist einfach so, tut mir leid.
Zu der Kiste auf dem Schrank vom leitenden Ermittler der Polizeidirektion Dessau. Es gab am Landgericht von Dessau im Fall von Uri Jalloh eine Zeugenaussage von einem ehemaligen Kriminaloberkommissar, der zur Zeit der Bearbeitung oder der Ermittlung im Fall von Jürgen Rose Praktikum gemacht hat im FK2 der PD Dessau, also beim leitenden Ermittler. Und dieser hatte auch Zugang zu der Akte und hat mit ihm quasi ein Gespräch geführt in dem Büro des Ermittlers und da hatte der gesagt, da ging es darum, dass quasi der Zeuge erklärt hatte, dass es jetzt neue Methoden der DNA-Analyse geben würde und dass man die Untersuchungen mit Schlagflecken und so weiter anstellen könnte. Und da hat der leitende Ermittler gesagt, da traue ich mich ja gar nicht, das da einzureichen. Und es war eine Kiste quasi, die auf seinem Schrank stand, in der diese Handfesseln und Schlagstöcke lagen, die ja, wie ich vorhin schon erwähnte, über Jahre in dieser Polizeidirektion lagen, ohne dass irgendwelche Untersuchungen durchgeführt worden waren. Und das, was ich jetzt sage, das kann man nachlesen in dem Prüfbericht von der Generalstaatsanwaltschaft von 2018. Ich habe aber auch persönlich mit dem Zeugen gesprochen, also mit dem ehemaligen Kriminaloberkommissar, der hat mir persönlich das auch genau so erzählt, wie es dort steht in dieser Zeugenaussage, die er 2008 am Landgericht Dessau getätigt hatte. Was wiederum auch dafür spricht natürlich, dass die Ermittlungen also nicht nur verschleppt, sondern scheinbar vorsätzlich nicht richtig ermittelt wurden.
Gut, bitte. Lars Vogel mit dem Deutschen Rundfunk. Ich hätte eine Frage zu Frau Bonanowski. Die fungiert ja bei Ihnen quasi schon als eine Art Kronzeugin dieses ganzen Vorfalls. Haben Sie mit ihr mal darüber gesprochen, warum sie über diese lange Zeit hinweg, diese Informationen, die sie ja offenkundig hatte und auch diese Erkenntnisse, die sie hatte, sich selbst zu einer Strafanzeige geführt hat? Sie ist ja auch Beamtin. Eigentlich wäre das ja auch fast schon ein Automatismus, der sich da loslösen müsste.
Also zunächst, ich kann natürlich nicht für Frau Dr. Bonanowski sprechen. Das möchte ich ganz klar sagen. Jedoch muss man festhalten, dass das rechtsmedizinische Gutachten, was damals den Ermittlern vorlag, sehr explizit ist. Ungewöhnlich explizit. Normalerweise sind rechtsmedizinische Gutachten aus wissenschaftlicher, Professionalität heraus relativ vage formuliert. Das ist der übliche Vorgang und es ist doch äußerst ungewöhnlich, dass in einem rechtsmedizinischen Gutachten so starke Worte gefunden werden. Dementsprechend würde ich Ihre Pflicht zu tun, was Sie gerade angedeutet hatten, damit als erfüllt sehen. Denn sie hat ihre sehr zentrale Analyse zum Hergang der Geschehnisse dort auf Papier gebracht, den Ermittlern, die sich mit dem Fall befasst haben, zur Verfügung gestellt, mehrfach mit der Untersuchung beschäftigt, ist zum Auffindeort gegangen und so weiter. Also ich glaube, wenn es irgendjemanden gibt in dieser gesamten Kette von Menschen, die sich mit diesem Fall befasst haben, von Beamtenseite her, dann ist sie die allerletzte, die da irgendwelche Fehler gemacht hat.
Frage an die Angehörigen. Ich würde gerne wissen, Sie wohnen ja auch noch in Dessau?
Bitte? Wir wohnen in Bentow.
Ah, okay. Mhm. Aber vielleicht noch zurückblickend, wie die Stadt so auf den Fall reagiert hat. Ich meine, wir wissen es vom Uri Jalloh ja sehr intensiv, aber auch auf den Fall. Hat es da irgendwie ein gewisses Bewusstsein in der Stadt gegeben? Hat es ein Feedback gegeben von der Zivilgesellschaft, von Anwohnerinnen, von Anwohnern? Vielleicht, wie ist es heute? Gibt es da irgendein Feedback aus der Stadt? Wie ist es in Dessau? Hat der Fall da irgendwie ein Bewusstsein? Gibt es da irgendeine Rückhalt oder irgendeine Unterstützung, Feedback, eine Art, vielleicht können Sie es mal ganz kurz beschreiben, die Stadt mit dem Fall?
Also von der Stadt, sag ich mal, weil wir Freunde dort hatten, da gab es natürlich Feedback. Ne? Die waren natürlich alle entsetzt, wo sie das nachher erfahren haben, was mit Jürgen passiert ist oder so. Aber sonst haben wir ja, weil wir dort nicht wohnen, nichts damit zu tun. Ne? Unsere ganze Hoffnung lag eigentlich auf dem Polizeirevier, dass sie das aufklären. Und es wurde ja auch nicht so publik gemacht, sage ich mal jetzt. Ne? Weil die haben ja von Anfang an vertuscht, wollten ja nicht das an die große Glocke hängen, ja, weil ja dann die Täter dann sozusagen bekannt sind, sage ich mal, auf eine Art. Ne? Und deswegen wurde das ja vertuscht. Uns wurden auch Informationen vorenthalten, ja. Und mit der ganzen Stadtgeschichte oder so sind wir wirklich außen vor. Das ist denn jetzt, denke ich mal, wenn wir jetzt an diese Öffentlichkeit getreten sind, dass das dann anders ist. Und wir hoffen eben, wie gesagt, auf so viele, die dann auf uns drauf zukommen, die dann uns dann jetzt helfen oder vielleicht sagen, ja, der eine oder andere weiß ihm noch was. Weil es wurde ja auch sofort, also gesagt, es darf keine Informationen nach außen treten. Ja, ich kenne Polizisten auch durch Bekannte, die dort arbeiten, die sagten, wir dürfen nicht sagen, wir haben Schweigepflicht oder so. Ne? Also es wurde sofort ein Deckel drauf gemacht auf diese Geschichte.
Diesbezüglich haben wir auch, also was Frau Rose gerade angesprochen hat, damals ein anonymes Schreiben von der Neben, damals 2007, 2008, ist im Fall von Original ein anonymes Schreiben an die Nebenklage gegangen, wo es scheinbar einen internen, jemand aus internen Kreisen gab, der über den Fall von Jürgen Rose Bescheid wusste, lange bevor er in der Öffentlichkeit war. Also bevor der Zeuge, von dem wir eben sprachen, der das mit dem Karton auf dem Schrank erzählte, bevor das an die Öffentlichkeit kam, sozusagen, wurde schon der Nebenklage mitgeteilt, dass es einen weiteren Todesfall gibt, Jürgen Rose, der scheinbar aus dem Fenster gestürzt worden sei. Und er wisse, dass die, oder es würde das Gerücht rumgehen, und er wisse, dass diese Akten manipuliert worden sein könnten, beziehungsweise dass dort Sachen nicht richtig gelaufen sind. Diese Leute, die sich in dieser Form äußern, machen das anonym, wir kennen das aus den vergangenen Jahren. Also die meisten Leute haben Angst, tatsächlich offen darüber zu sprechen, auch aus Polizeikreisen. Es gibt auch in Polizeikreisen Menschen, die, die das nicht okay finden, was da in diesem Polizeirevier passiert, haben aber eben nicht den Mut, sich öffentlich zu äußern oder ja, sich zu melden. Und deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir heute auch diesen Aufruf von Frau Rose und der Familie Rose online setzen werden, indem wir alle Menschen aus Sachsen-Anhalt oder die jetzt vielleicht in anderen Bundesländern leben, auffordern und dazu aufrufen, sich zu melden, denen das Gleiche oder Ähnliches im Polizeirevier jetzt auch widerfahren ist, die Misshandlungen erfahren haben, die geschlagen wurden oder auf sonst irgendeiner Weise dort Beobachtungen gemacht haben, die uns im Fall Uri Jallo, im Fall Mario Wichtemann und im Fall Jürgen Rose weiterhelfen können, um diesen ganzen Verbrechenskomplex aufzuklären. Es ist wirklich eines unserer wichtigen Anliegen, dass wir nach Zeugen suchen, nach Opfern suchen, denen das dort ähnlich ergangen ist, die das aber überlebt haben.
Dazu nochmal ein kleiner Satz. Wir werden jetzt auch im Nachgang, in den nächsten paar Wochen, ist das noch nicht ganz klar, haben wir mit anderen Partnerinnen zusammen an einer Verifizierungsmethoden geben für diese Aussagen. Also wir werden sicherstellen, dass dort niemand Sachen erzählt, vielleicht einfach aus Wut auf die Behörde oder sonst irgendwas. Ja? Also alles wird komplett durchgeprüft, was uns da auch erreicht, damit es auch alles seine Richtigkeit hat.
Haben Sie Erkenntnisse, wenn Sie jetzt schon allzu lange in der Recherche sind, ob noch Beamte aktiv in Polizeidienst sind aus dieser Zeit?
Also wir wissen von einem, also den wir auch als Haupttäter verdächtigen, dass der kurz nach dem Tod von Uri Jallo aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde, und zwar genau an dem Tag, an dem Uri Jallos Schwester zur Nebenklage zugelassen wurde vom Landgericht in Dessau. Andere Beamte sind mittlerweile im Ruhestand, aber vielleicht noch zu dieser Beamtenfrage. Wir haben in all drei Fällen Überschneidungen, also personelle Überschneidungen von Beamten. Es ist jetzt nicht so, dass es einen Beamten gibt, der bei allen dreien dabei war, aber es gibt immer wieder, also Beamte, die in Fall 1 und Fall 2 involviert sind oder in Fall 1 und Fall 3, also wir nennen sie nach der Reihenfolge, nach der chronologischen Reihenfolge. Das ist auch, auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir hier Überschneidungen haben in den Dienstschichten oder in den Personen, die in den Dienstschichten gearbeitet haben. Und vor allem auch der Dienstgruppenleiter, der ja im Fall von Uri Jallo auch angeklagt war, ist zum Beispiel im Fall von Mario Wichtemann Dienstgruppenleiter gewesen
und bei der Folgedienstgruppenleiterin im Fall von Jürgen Rose, wo es auch bestimmte Verdächtigungen gibt, die wir da aufgrund von Erkenntnissen haben. Also es ist immer ganz wichtig zu erkennen, dass es auch in diesem Bereich wirklich, dass man von einem Komplex sprechen kann, nicht nur von einem leichten Tatort, sondern auch von tatsächlich gleichen Beamten, die da tätig, also die Misshandlung durchgeführt haben und auch eventuell.
Ich würde noch eine Frage entgegennehmen, weil die Zeit rennt uns ja ein bisschen davon. Gibt es noch Pressevertreterinnen aus Sachsen-Anhalt? Weil wegen dem Aufruf wollen wir natürlich gerne, dass die Presse vor allem aus diesem Bundesland berichtet. Falls nicht, würde ich Ihre Kollegin jetzt dran nehmen.
Ich habe zwei Fragen, bei denen vielleicht auch ganz schnell zu beantworten. Ich habe irgendwie gelesen, dass 2018 die Informationen an die Öffentlichkeit gingen, dass die Akten im Fall Hose vernichtet worden seien. Die Frage ist, wie sind Sie an die Akten gelangt? Und das Zweite ist, wie zuversichtlich sind Sie, dass sich in dem Fall Rose irgendwas bewegt, nachdem Sie ja mit dem Fall Jallo sehr gute Erfahrungen gesammelt haben?
Also zunächst zu den Akten. Das war eine Falschmeldung, die damals getätigt wurde. Die Aussage selbst wurde dann von den Leuten, die sie getätigt haben, wiederum relativiert. Aber es stimmt, es wurde so gemeldet. Es hat auch zu etwas Verwirrung geführt. Fakt ist, dass das nie passiert ist. Und das wurde dann auch letztendlich klargestellt. Genau, also das ist wichtig zu erwähnen. Zu der Hoffnung. Hoffnung hat man immer. Es sind Dinge, die muss man tun. Wir leben in einem Rechtsstaat und die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sind eben diese juristischen. Und die schöpfen wir halt aus.
Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man sagen sollte, man sollte es nicht verloren. Auch wenn nichts dabei rauskommt, sage ich mal, im Endeffekt, ja, ist es ja für einen selber, ich habe es probiert, um Jürgen jetzt ein bisschen, sage ich mal, da auch ein bisschen zu unterstützen und zu sagen, wir haben es versucht für dich, etwas, ja, oder so. Wenn man das nicht macht, dann glaube ich, das ist das Schlimmste, dass man dann nicht da Vorwürfe machen darf. So sagen wir als Familie. Darum deswegen eigentlich.
Super, dann würde ich an dieser Stelle die erste Pressekonferenz des Recherchezentrums beenden. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle hier waren. Vielen Dank für Ihre Fragen.
Ansonsten stehen wir noch für weitere Fragen im Nachgang zur Verfügung. Der Anwalt der Familie Rose ist auch anwesend. Der Sebastian Schammer, der sitzt da hinten. Falls Sie noch irgendwelche juristischen oder rechtlichen Fragen zum Fall haben. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Einen schönen Tag noch.